Bohlen versus Krasavice. Der Jury Zoff bei DSDS geht in die nächste Runde. Außerdem haben wir ein kleines Trash-TV-Loch. Deswegen haben wir uns einen absoluten Kultklassiker angeschaut in der Trash-TV-Welt.
Genau, wir haben nämlich einen Rewatch gestartet zum Dschungelcamp 2011. Das war die Staffel, die große Staffel mit Sarah Knappig, Jay Kahn, etc. Und wir wollten mal schauen, ob das wirklich so gut war, wie in unseren Köpfen verankert.
Außerdem sprechen wir über den ESC-Vorentscheid und die Tatsache, dass Icke Hüftgold das TikTok-Voting gewonnen hat und jetzt an diesem Vorentscheid teilnimmt.
Das wird Ärger geben. Außerdem geht es um Kunk on Earth, eine Netflix-Mockumentary, die uns allen sehr gut gefallen hat. Und es gibt ein neues Spiel, das heißt TV-Fights und Selma und Jana müssen gegeneinander antreten. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
TV for everyone, we really love TV.
Einen wunderschönen Freitag aus der Nähe von München, aus den Studios von Fernsehen für alle, aber natürlich auch heute wieder ein Fernstudio, denn wir sind mal wieder mit Menschen aus der kompletten Republik verbunden. Ich in dem Fall bin das und mein Team natürlich, meine Psychologin Magdalena sitzt heute auch neben mir, aber wir sind vor allem verbunden in die größten Städte Deutschlands, einerseits nach Hamburg, dort sitzt unsere Außenreporterin Selma, hallo.
Hi.
Und andererseits sitzt in der, ja würde ich schon sagen, der gefühlten Hauptstadt von NRW, also Dortmund, sitzt Jana.
Ja, Kumo, Kehr.
Ja, guten Tag. Ihr seid beide gut drauf. Jana, du hast dir gerade vor der Sendung noch die Haare gefärbt. Was ist es geworden?
Braun, langweiliges Braun. Ich habe mir einmal die Haare so mit einem Rotstich gefärbt und das jetzt sehr bereut, weil 2 Jahre später sind meine Haare immer noch rötlich und jetzt wollte ich wieder ein bisschen auf Braun
Deutsche
gehen.
Pumuckl?
Also leider nichts Spannendes. Nee, ja, nicht mehr. Ist jetzt weg.
Mit welchem TV-Star würdest du deine Haarfarbe vergleichen? Ist es so Anja Lukas-Eder?
Alter.
Ja, das könnte wohl
oder
passen.
Oder eher so Adrian Bojupi, so in die Richtung. Wir haben aber einiges zu tun heute, denn ja, also eigentlich haben wir nicht einiges zu tun, weil eigentlich haben wir gesagt, dass heute so ein bisschen Trash-TV-Loch ist gefühlt. Und sowas gab es ja schon ewig nicht mehr gefühlt. Also klar, es läuft aktuell Reality Shore, klar, es läuft aktuell Are You The One, klar, es läuft aktuell Make Love, Fake Love. Aber ganz ehrlich, auf all die Sachen hatten wir diese Woche keinen Bock. Das ist einfach so. Also vor allem Are You The One, ich meine, klar, da ist einiges passiert die Woche, ne? Stichwort Matching Night und so weiter. Aber ganz ehrlich, wir haben da letzte Woche drüber geredet, ich finde, die Staffel ist für uns beendet. Ich finde, wir haben alles erschöpfend diskutiert und Make Love, Fake Love, ja, wir haben gesagt, das ist irgendwie ganz cool, das Format funktioniert, aber es ist irgendwie so überhaupt nicht so, dass man da ständig dabei sein müsste, gefühlt zumindest. Irgendwie, da wird nicht genug drüber geredet, oder was heißt genug, da wird nicht drüber geredet, einfach so. Das findet außerhalb von Jelis Kosch Instagram-Kanal nicht statt, das Format. Und deswegen, ja, haben wir uns ein Ausweichformat gesucht, beziehungsweise es lag irgendwie auf der Hand, denn während wir das Dschungelcamp jetzt immer so ausschweifend diskutiert haben, auch in unseren Twitter-Livestreams, haben wir festgestellt, dass ständig ein Vergleich gezogen wird zwischen jetzt dieser sehr guten Staffel, die wir ja letzte Woche jetzt beendet haben, und ja, den vergangenen Staffeln. Und da sticht natürlich eine heraus, und zwar die Staffel 5 von 2011, die es ja auch bei RTL Plus noch gibt. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt haben wir gerade mal so eine Woche frei. Jetzt schauen wir da einfach nochmal rein und schauen mal, wie dieser Vergleich für uns ausfällt. Jetzt wart ihr dann quasi prädestiniert dafür, weil ihr ja eh diese anderen Formate, vor allem diese Dating-Sachen, nicht so gerne verfolgt. Habt ihr euch gefreut, als der Anruf aus München kam? Du, wir würden da nochmal reingehen in 2011.
Absolut.
Ja, kann ich nur zustimmen. Ja. Also, wir hatten ja diese Idee, oder du hattest sie angesprochen, schon in besagten Livestreams nach den Ibis-Folgen. Und ab dann war ich Feuer und Flamme, wollte das sowieso nochmal rewatchen, weil man sich halt an vieles nur noch so dunkel erinnert. Und irgendwie romantisiert man diese Staffel voll, dass sie halt so die allerbeste Staffel war. Und ich fand das jetzt interessant, da nochmal auf den Grund zu gehen, ob die wirklich so gut war oder einfach die Erinnerungen da einen Streich vielleicht ein bisschen spielt.
Ja, also ich muss was beichten. Ich habe tatsächlich damals diese Staffel nicht gesehen. Ich dachte bis vor kurzem, ich hätte sie gesehen. Und dann habe ich diese erste Folge geguckt und dachte so, hey, Moment mal.
Das glaube ich jetzt
nicht. Das
kommt
mir alles so unbekannt vor. Ja, ich habe tatsächlich erst 2012 angefangen. Also die Staffel darauf. Das war meine erste Staffel.
Man muss sagen, Selma ist 13 Jahre alt. Ne? Das ist, unterschätzt
man. Ich bin 13 Jahre alt. Ja, sorry. Ich hatte damals wirklich, also Trash-TV und sowas, das war absolut nicht meine Welt. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß nicht, warum das so spät kam. Ich war schließlich, wie alt war ich 2012? Ich war 16 im Januar. Ja, ich war noch ein bisschen jung.
Ich bin komplett neidisch gerade, Selma. Du kannst sie einfach nachgucken. Mhm. Und du kennst das noch nicht.
Es wird umso spannender, ne, was Selma jetzt quasi denkt und was wir auch nochmal denken, weil bei mir ist natürlich auch ein Rewatch und ich bin auch natürlich so, dass ich die so als beste Staffel ever abgespeichert habe, aber natürlich auch nur für die Highlights, aber so die komplette Staffel und wir reden ja heute nur über den Anfang jetzt mal, so die ersten, ich habe 3 Folgen geschaut, ich weiß nicht, wie viel ihr geschaut habt, aber wir reden jetzt wirklich nur über den Anfang und der ist aber schon ja entscheidend oder man kann ja jetzt auch den Vergleich ziehen zwischen dem Anfang in diesem Jahr und dem Anfang von damals und überhaupt auch die Einladung, ne, wir beenden heute nicht diese Staffel, wer noch einsteigen will in unseren Rewatch und noch Gesellschaft braucht, der hat die in uns jetzt gefunden. Ne? Wir werden die mit euch nochmal rewatchen und wenn ihr eben Eindrücke braucht, dann hört den Podcast oder verfolgt uns alle bei Twitter, da werden wir auch manchmal so Updates posten und so und dann können wir uns alle gegenseitig da unsere Meinung am Ende dalassen, auch bei Instagram natürlich, @fernsehenfüralle, einfach mal Bescheid sagen. Mich würde sehr interessieren, wie ihr diese Staffel findet. Jetzt steigen wir auch ein und wir machen es jetzt auch nicht chronologisch. Ne? Wir machen jetzt einfach mal hier so ein bisschen frei raus. Erstmal vielleicht den Cast einmal, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind nochmal. Also ich lese den mal kurz hier vor und dann ja, können wir nochmal so ein bisschen darüber diskutieren, wen ihr da irgendwie vergessen habt. Wer ist, also klar, die Player sind klar, aber ne, wer ist denn vielleicht so einer, den man erst nicht mehr auf dem Zettel hatte von damals? Also es ging los mit Franck Maté, der Weddingplaner. Dann haben wir Eva Jakob von den Jakob Sisters. Gitta Sachs, ne, Playmate des Jahrhunderts. Sarah Knappig, Rainer Langhans, Mathieu Carrière, Indira Weiss, Jay Kahn, Thomas Rupprath, Schwimmer, Kati Karrenbauer, gerade erst Promi Big Brother und natürlich Per Kusmak. Wer war für euch der, wo ihr gesagt habt, huch, der war in dieser Staffel, das weiß ich ja gar nicht mehr.
Also die meisten hatte ich tatsächlich noch so ein bisschen im Kopf, muss ich sagen, weil halt bei dieser Staffel auch sehr prägnant ist, dass einfach alle eine relativ große Rolle relativ schnell spielen, also fast alle eigentlich. Ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau, dass Franck bei der Staffel auch mit dabei war. Oder doch bei einer anderen, da war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber an sich war das erstmal jetzt gar nicht so eine krasse Überraschung, muss ich sagen.
Also ich habe ja schon gesagt, dass ich die Staffel damals nicht gesehen habe. Deswegen waren für mich so gut wie alle eine Überraschung.
Huch, was? Sarah Knappig ist drin? Das gibt's ja gar nicht.
Nee, also Sarah Knappig, Jay Kahn und Indira Weiss, das weiß ich tatsächlich. Vor allem Jay Kahn und Indira, die ja so ein bisschen polarisiert haben mit ihrem Auftritt. Aber so, ich weiß nicht wieso, aber ich wusste beispielsweise nicht, dass Kati Karrenbauer und Jay Kahn in dieser gleichen Staffel waren. Die waren ja jetzt auch bei Promi-BB. Ich habe das überhaupt nicht kapiert. Und natürlich dann auch Franck. Das war für mich eine sehr angenehme Überraschung, da ich zuletzt Sarah und Mark in Love geguckt habe. Und der Franck uns da durch die ganzen Folgen begleitet hat mit seiner,
Mit seiner Art. Ja. Also ich bin ja auch riesen Franck-Fan seit Hubert und Matthias die Hochzeit. Natürlich, die hat er ja auch veranstaltet. Von daher bin ich natürlich im Bilde gewesen, dass Franck dabei war damals. Bei mir war eher Eva Jakob komplett gelöscht, muss ich sagen. Also
da war bei mir gelöscht, also dass sie so oft vorkam. Also die war ja recht prägnant zu sehen, die ersten Folgen. Das hatte ich gar nicht mehr.
Gitta Sachs,
ich finde die so niedlich.
Auch gar nicht mehr bei mir. Gitta Sachs auch komplett rausgelöscht aus meiner Erinnerung. Selma, jetzt würde mich natürlich erstmal interessieren, was ist denn jetzt, also du hast ja dann das Jahr drauf geschaut, was ist denn für dich die beste Staffel ever gewesen und hast du jetzt schon das Gefühl, dass diese Staffel da drüber kommen könnte, so im Standing bei dir?
Okay, die beste Staffel bisher, ich muss ehrlich sagen, zwischen 2012 und der Staffel aus diesem Jahr, fühlt es sich an, als wäre in meinem Gehirn einfach so ein riesiges dunkles Loch, weil ich mich wirklich an sehr vieles nicht mehr erinnern kann. Und für mich war, glaube ich, oder wird halt immer diese erste Staffel, die ich gesehen habe, die beste sein. Vor allem auch wegen Larissa Marold. Also die war ja damals für mich der Star dieser Staffel und ja, leider völlig unverdient nicht die Dschungelkrone geholt. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ich habe 2 Folgen gesehen von dieser 2011er Staffel, muss ich sagen, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist. Also sind schon sehr interessante Charaktere, die da zusammenkommen und ja, also ich finde es bisher sehr unterhaltsam.
Also ich erinnere mich noch an die Wochen und Tage vor dieser Staffel und da war, glaube ich, so die größte Aufmerksamkeit bei Rainer Langhans gefühlt. Also dass der da eingezogen ist, das war irgendwie so ein Ding, weil ne, der hat ja mit Fernsehen an sich schon nichts am Hut und dann nochmal jetzt Reality-TV oder Trash-TV, das war nochmal unverständlicher, warum er da jetzt teilnimmt. Das war für mich so das größte Ausrufezeichen damals, auf den hat man sich am meisten gefreut. Es gab außerdem noch diese Diskussion über Jay, ne, mit von wegen, was damals natürlich schon ein Thema war, was heute auch nicht mehr so Thema werden würde, weil man das einfach nicht macht so. Aber damals war es wirklich Thema so, ist der schwul, ist der nicht schwul und so. Das war so eine öffentliche Diskussion fast schon. Und ja, natürlich war das auch damals noch normal. Heute würde man sagen, krass, dass der mitmacht. Aber Mathieu Carrière, ne, das ist so einer, schon ein gestandener Schauspieler irgendwo, auch wenn er dann auch schon damals jetzt nicht mehr die ganz großen Rollen vermutlich hatte, sondern halt eher so soapmäßig aktiv war. Aber das war auch ein Ding, beziehungsweise damals, also aus heutiger Sicht ist es ein Ding, dass so einer mitmacht, aber damals hat man gesagt, okay, ja, ist halt ein Schauspieler. Letztes Jahr wurde ja erst Ingrid van Bergen, glaube ich, Dschungelkönigin. Von daher ergibt es irgendwo Sinn, dass er jetzt da mitmacht. Auch das ist aus heutiger Sicht natürlich ein krasser Name, natürlich.
Generell ist diese Staffel sehr, sehr gut besetzt. Also das habe ich mir auch, als diese ganzen Vorstellungen kamen, gedacht, dass, ja, ich weiß nicht, schon so ein bisschen mehr Qualität drin war damals als heute. Heute wird ja schon sehr viel Wert auf diese ganzen Trash-Promis gelegt, die dann auch im Programm von RTL laufen und groß werden.
Aber dementsprechend überraschender war es natürlich auch am Ende, wie sehr es abging, weil dass jemand wie Mathieu Carrière dann so eine Hauptrolle einnimmt, also jetzt eben nicht in einem Film, sondern hier in dieser Reality-Show und da aber mal, ja, es ist so völlig eskaliert in dieser Sendung. Das war halt damals noch überraschender, als es heute war, weil damals hatte man diesen Vergleichswert noch nicht, ne? Damals gab es dieses Ausmaß an Eskalationen noch gar nicht. Also, dass jemand so die Kontrolle über sich selbst verliert oder dass eine Staffel sich so entwickeln kann, das gab es ja noch nicht. Also klar, Big Brother gab es, aber selbst da, das war ja nie so, dass es dann richtig ausgeartet ist oder dass es so Mobbing-Szenen auch gab, so wie in dieser Staffel. Und auch das, ne, muss man sagen, ist natürlich was, was damals noch überhaupt nicht so benannt wurde, wie vieles, muss man sagen. Also war das für euch auch schwierig jetzt diese Staffel irgendwie oder jetzt mal, sag ich mal, auch die Moderationen, ne, Dirk und Sonja damals noch. Also war das für euch irgendwie jetzt unangenehm, diese Moderationen zu schauen, weil es natürlich schon eine leicht andere Zeit war und ein anderer Zeitgeist.
Also teilweise fand ich es schon relativ unangenehm. Gerade was so die Witze über Kati Karrenbauer wurde immer irgendwie gesagt, dass die halt aussieht wie ein Mann oder so. Das fand ich relativ unangenehm. Auch so dieses vegane, vegetarische war, glaube ich, damals noch so, die wurden halt extrem belächelt, wenn das jemand war und da dort wirklich nicht ernst genommen. Und halt eben, ja, ganz klar die Moderation, das habe ich auch schon mit Selma geschrieben gehabt, dass wir das relativ unangenehm manchmal fanden. Oh. Aber halt jetzt ohne jetzt großen Vorwurf zu machen, in Anführungsstrichen. Es war halt eine andere Zeit, sagt man ja. So ja. Macht es natürlich nicht besser,
ja.
Ganz klar. Aber man sieht auch ganz klar, dass es dadurch über die Jahre jetzt sehr viel besser geworden ist, dass so Thematiken einfach sensibler behandelt werden. Und das ist ja erstmal eine ganz gute Entwicklung.
Absolut. Also das Autorenteam ist ja das gleiche wie damals, wie heute, oder? Also Micky Beisenherz und Oliver Haas.
Ach, stimmt,
genau.
Das ist ja sogar.
Ja, genau. Und das zeigt halt schon, dass da in den Köpfen wahrscheinlich eine Entwicklung passiert ist und dass man sich dann ein bisschen sensibilisiert hat für gewisse Themen, weil, genau, Jana und ich, wir hatten schon darüber geschrieben, also es war teilweise echt grenzwertig, was so an sexistischen Witzen dabei war, an homophoben Witzen dabei war. Genau, auch diese Sache mit Veganismus und mit anderen Dingen, die halt heute anders gesehen werden und anders behandelt werden. Das war schon ein bisschen komisch, aber es war natürlich auch interessant zu sehen, weil das ist ja gar nicht mal so lange her. Also, ne, da waren wir halt noch Teenager. Aber ich finde halt dann die Entwicklung umso spannender, also wie sich das dann im Laufe der Jahre verändert hat und wie anders jetzt diese Witze gemacht werden oder geschrieben werden und wie sie ausgeführt werden. Also
und deswegen umso spannender und schöner eigentlich und was halt so ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass das eben jetzt nicht mehr so ist und dass ich hoffe, dass einfach gerade auch so Teenager und so, dass halt so gucken, für die ist das halt das neue Normal, sage ich mal. Mhm. Natürlich gibt es da immer noch Luft nach oben, das ist ja ganz klar. Aber dass dadurch vielleicht einfach gesellschaftlich sich wirklich gerade was, also dass wirklich was im Umbruch ist.
Gehen wir mal rein jetzt außerhalb von dieser Debatte, die man natürlich führen kann und führen muss, wenn man das anschaut, weil das einfach weird ist. Und ja, ich weiß auch nicht, ob vielleicht deswegen auch RTL diese noch älteren Staffeln ein bisschen zurückhält. Ich weiß nicht, ob da noch kritischere Sachen irgendwie drin sind, weil es gibt ja 4 Staffeln, die einfach noch nicht über RTL Plus zu sehen sind. Kann sein, dass es an irgendwelchen technischen Sachen auch hängt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man denkt, okay, also 2011 ist schon das Maximum, wo wir jetzt mal sagen, das könnt ihr noch schauen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Mobbing ist ja das Oberthema dieser Staffel, weil Sarah Knappig natürlich sich sehr schnell in diese Richtung entwickelt, dass sie da von allen gehasst wird. Muss man ganz klar so sagen. Also was ich auch sehr spannend fand, jetzt beim Rückblick nochmal, dass diese Gruppe eigentlich doch sehr achtsam und sehr respektvoll anfängt. Also irgendwie, es wird so gefeiert und Sarah, wir lieben dich und es ist überhaupt kein Problem, wenn du mit 0 Stern zurückkommst. Und auch, was ich auch krass fand, also es gibt ja einen klassischen Einzelgänger, auch mit Rainer, also der wirklich überhaupt gar kein Interesse hat, irgendwas zu tun in dieser Sendung und sich überhaupt nicht beteiligt, ständig nur alleine rumliegt und so. Und der wird ständig versucht, so ins Gruppengefüge einzufügen. Und am Ende ist die Staffel aber trotzdem als das abgespeichert, was natürlich auch ist, als die Mobbing-Staffel, wo dann eine Person ausgeschlossen wird. Aber es geht so komplett konträr los. Das fand ich sehr überraschend irgendwie.
Ja, ging mir auch so. Auf der einen Art fand ich es krass, wie schnell das eben ging, dass so diese Konflikte aufkamen. Das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, dass das so schnell ging. Aber gleichzeitig eben ist ja eher jetzt noch so Konfro. Klar, geht auch schon in diese Mobbing-Richtung am Anfang. Aber ich glaube, krass wird es erst in Woche 2. Das habe ich jetzt noch nicht wieder rewatcht, aber so habe ich es abgespeichert, wo es dann wirklich gar nicht mehr geht. Und aber am Anfang jetzt habe ich es auch noch viel als so in Anführungsstrichen noch normale Konfro gesehen. Aber das hatte ich auch anders in Erinnerung.
Und vor allem finde ich auch Jay voll sympathisch und kann ihn bisher echt nachvollziehen, so in den Argumenten. Also ich bin jetzt auch bei Anfang Folge 4, glaube ich, ne, wo das schon sehr aufkeimt mit, dass Jay einfach Sarah nicht leiden kann, aber halt auch aus gutem Grund nicht leiden kann, weil es gibt eben die berühmte My Air Was Away Prüfung, ne, wo sie da in diese Höhle geht, die schlimmste Prüfung aller Zeiten und die noch kommen werden und so, diese Prüfung, die sie dann abbricht, mit 0 Sterne nach Hause kommt und dann aber die Aktion bringt, glaube ich, beim Abend oder nach dem Abendessen, dass sie dann irgendwie zu Jay, der an dem Tag irgendwie, glaube ich, Team-Captain war, sagt, du Jay, sorry, ich kann heute nicht, ich bin komplett müde, ich bringe heute gar nichts mehr zusammen. Rainer, der 60-jährige, 70-jährige Mann, soll jetzt alleine die Töpfe waschen. Ich lege mich jetzt hin. Und ich kann das völlig nachvollziehen. Also da finde ich Jay auch noch völlig im Recht, auch mit dem richtigen Ton. Er versucht auf Sarah zuzugehen, ne? Er, klar, ist so ein bisschen passiv-aggressiv, aber ich wäre es in der Situation auch. Und danach gibt es ja auch nochmal die Szene, wie sie dann, glaube ich, alle beim Frühstück zusammensitzen und jeder einmal sagen darf irgendwie, weil Sarah dann so eine Art Sitzkreis irgendwie macht, wo dann auch jeder mit so Kissen hin und her geben und jeder sagt mal, was ihm auf der Seele liegt. Auch das finde ich noch irgendwie völlig human irgendwie und finde ich irgendwie auch gut, wie die Gruppe das macht. Aber das ist dann so, also ich bin jetzt eben auch gespannt auf diesen krassen Bruch, wie es dann eben umschlägt auf einmal diese Stimmung. Ich kann es mir noch, also Stand jetzt, wenn ich jetzt gar kein Wissen hätte, könnte ich es mir noch nicht so ganz erklären. Deswegen, Selma, wie ist es für dich?
Also wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so weit gekommen. Ich habe 2 Folgen geschaut. Ich glaube, in der 2. Folge ging es, oder wenn nicht sogar in der 1. Folge, ging es ja direkt los mit Sarah und dieser ganzen Essenssituation, weil sie ja vegetarisch oder vegan sich ernährt hat.
Das ja, sie ernährt mehr. Sich ganz normal, also normal in Anführungsstrichen, ne? Sie isst ja Fleisch und so, aber es hat sie ja danach zugegeben, dass sie für die Show so getan hat, als sei sie vegetarisch.
Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja.
Wow,
krass.
Okay.
Wusste ich auch nicht.
Krass. Ja, das ist krass, aber das hat mich so ein bisschen an diese, wenn man jetzt so einen Vergleich ziehen kann oder sollte oder Parallelen halt mit dieser Tessa-Situation in diesem Jahr, Tessa und Jana so ein bisschen, dieser Essensstreit von wegen, ja, bitte denkt auch an uns. Bei Sarah ging es ja, glaube ich, konkret darum, dass es Fleisch gab und daraus irgendwie eine Brühe gemacht werden sollte. Und dann hatte Sarah so ein bisschen die Angst, dass sie dann zu kurz kommen wird, weil, ja, wie gesagt, Fleisch beteiligt ist. Und sie Angst hatte, dass sie da hungrig bleibt und dass sie nichts zu essen bekommt. Und dann ist es, glaube ich, ich weiß gar nicht, mit wem das war.
Aber da ist es doch gar nicht abgegangen jetzt. Also wenn man mal die Staffel von damals von heute vergleicht, ja, dann hat doch die heutige Staffel viel schlechter abgeschnitten. Also in diesem, wie behandle ich Veganerinnen und Vegetarierinnen.
Ja, ja, aber wie gesagt, das war nur so der erste kleinere Konflikt und der kam ja schon relativ schnell und Sarah war involviert. Deswegen habe ich den einmal kurz genannt als Beispiel, weil mehr habe ich tatsächlich bisher auch nicht mitbekommen.
Wer ist denn für dich dann so die Hauptperson bisher? Ist es Rainer? Also ich finde schon, dass er in den ersten zwei Folgen schon stark im Fokus steht, ne? Erstmal, wie er da so durch den Dschungel geht und so irgendwie mit Händen in der Hosentasche und so, gar keinen Bock. Und dann auch immer in die erste Prüfung natürlich gewählt wird vom Publikum und dann natürlich diese legendäre Kakerlaken-Sarg-Challenge hat, wie er da mit so einem Kran hochgezogen wird, in so einem Sarg, wo dann eben lauter Kakerlaken drin sind.
Ich so heftig abgespeichert in meinem Kopf,
ich als auch.
Hätte
ich
erst sonst was
gemacht. Ich auch.
Das war ja gar nicht so krass.
Ja, ich fand ja auch die Prüfung deswegen so vergleichbar mit Jana, ja, die ja ein ähnlicher Typ ist, ne, von wegen hier meine innere Ruhe und so weiter und irgendwie spirituell drauf. Und die bleibt dann natürlich in so einer Prüfung auch ruhig und er eben damals auch. Deswegen hat ja Sonja dann auch in der Abmoderation gesagt, ja, bitte wählen Sie morgen jemand anderes in die Prüfung, weil das ist halt langweilig mit dem Typen. So, der ist einfach zu kontrolliert, offensichtlich. Aber ich finde es ja, also was ich gar nicht mehr eben so abgespeichert hat, ist dieses kurze Wortgefecht da davor, wo er sich ja quasi so, also wirklich so fast verweigert und da auf seinem Standpunkt bleibt, dass das ja alles Tierquälerei ist, was ja damals schon so in den Medien war, ne, klar, es ist wohl immer, wenn es im Dschungelcamp geht, dann geht es auch immer ein bisschen um Tierquälerei. Ist es Tierquälerei? Ist es alles ja vereinbar mit einem Glauben an Tierwohl und so weiter? Und er ist da eben fast aus einer Protesthaltung dahin gegangen und hat gesagt, ne, ich mache hier nichts mit, weil diese Scheiße von wegen Tierquälerei und so weiter, das habe ich doch euch gesagt, das mache ich nicht mit und so weiter und will dann fast nicht antreten. Und da muss erstmal Dr. Bob so einen Vortrag halten über, nee, keine Kakerlake, ich garantiere, keine Kakerlake hat dir jemals, ja, allen geht's gut, das garantiere ich. Und dann auch nochmal mittendrin fällt Sonja Zietlow ein, übrigens die IOCCPH hat übrigens, das ist die Tierbehörde, die sitzt hier hinter der Kamera und die kontrolliert, dass es den Tieren immer gut geht und so weiter. Und das ist ja alles so ein Riesenpolitikum, finde ich, wenn der da mal antritt irgendwann. Und ich fand das habe ich zum Beispiel auch gar nicht mehr abgespeichert gehabt.
Also man hat irgendwie so bestimmte Szenen im Kopf, wie hier diese My Air Was Away und so. Also wenn man das nochmal guckt, dann puzzelt man das irgendwie nochmal so zusammen. Also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal sich anzugucken.
Auch geil, die ganzen Szenen finde ich, wie Kathi Karrenbauer, das wurde auch einmal sehr schön thematisiert, dass sie so, jetzt, sie hat es ja auch angekündigt, ne, sie will sich von ihrer weiblichen Seite zeigen. Das hat sie selber so gesagt, das ist nicht von mir. Sie hat es so gesagt und jetzt wird sie dann auch immer in so, und das wird dann eben auch deswegen thematisiert, weil man es ihr nicht so ganz abnimmt, in dieser mütterlichen Rolle da drin ist, ne? Wie sie dann immer so sich so Sarah nimmt und dann wirklich so Gesicht an Gesicht steht und so, bist du stolz auf dich? Oder auf wen bist du stolz? Und dann fragt sie so 12-mal, auf wen bist du stolz? Auf wen bist du stolz? Auf wen bist du stolz? Bis Sarah dann irgendwie, ja, auf mich bin ich stolz. Und so, und das ist dann alles so, oh Gott. Ich habe das auch gar nicht mehr abgespeichert, wie gesagt, dass sie so unangenehm sich in diese Rolle so begeben hat und das alles so.
Aber warst du dann schon hast du die Prüfung schon gesehen, die sie dann mit Sarah
zusammen
hat?
Nee, da war ich noch nicht.
Weil das fand ich dann interessant, weil eben sie immer dieses mütterliche Beschützende gemacht hat und dann wurden die beide in eine Prüfung gewählt. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war diese Prüfung, wo Sarah so ein Kostüm anziehen musste von einer, wie heißt es nochmal?
Kakerlake.
Cockroach. Kakerlake.
Wow.
Wow, Lisa war ein Jahr in Australien, spricht kein Deutsch mehr.
Wirklich, Gott.
What do you call it?
Wie Hilaria Baldwin. What is it called? Cucumber?
Mann, auf jeden Fall hatte die da so ein Kostüm an, hatte so ein Ding auf dem Kopf, wo sie dann durch so ein Draht laufen musste und den aber nicht berühren durfte. Ansonsten wurde Kathi elektroschockt. Das war irgendwie eine relativ krasse. Krasse Prüfung. Und ab da hat sich das Blatt gewendet. Weil dann musste, die Kati musste der immer Anweisungen machen. Du musst ein Stück runter oder so, ne, dass sie da nicht drankommt, weil die Sarah sieht ja nicht, was auf ihrem Kopf passiert.
Klingt wie die härteste Prüfung, seit Caroline Beil damals fast von einem Vogelstrauß zerhackt wurde. Das war auch nicht schlecht.
Oh Gott, ja. Auch so ein Fiebertraum. Ja, auf jeden Fall, Sarah hat sich da wirklich nicht doof angestellt. Er hat sich richtig Mühe gegeben. Und die Kati hinten auf dem Stuhl sitzt, oh, drunter, hörst du mich nicht? Hallo? Sperr mal die Ohren auf. Und dann war die so sauer, weil die ganze Zeit auch elektroschockt wurde, weil es unmöglich war, die Prüfung. Ab da hat sich das Blatt gewendet, das kann ich sehr empfehlen, das fand ich sehr schön.
Ja, das war damals noch ein Stück härter gefühlt. Ja, dann natürlich auch ein Riesenthema in dieser Staffel, Jay und Indira, ne? Das fängt ja auch an, also ich habe jetzt schon eben auch gesehen, Folge 3, beziehungsweise Folge 5, übrigens Folge 4 fehlt, glaube ich, also nach meiner Meinung fehlt die bei RTL Plus, oder?
Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, ja. Aber ich habe auch immer vorgespult, die Rückschau.
Ja, also Folge 4 fehlt. Kann gut sein. Zumindest in meiner Auflistung hat die gefehlt. Und Folge 5 ist dann eben mit den beiden vor allem im Zentrum, ne, da auch der Anfang dieser ganzen Pool- bzw. Weiher-Szenen, wie die beiden dann da irgendwie reingehen und so weiter. Indira war ja nie richtig unsympathisch, ne? Auch hier fängt sie ja eigentlich die Staffel ganz gut an, habe ich das Gefühl. Aber dann.
Das war auch eine riesige Überraschung für mich. Ich hatte die auch ganz anders abgespeichert, dass die voll unsympathisch gewesen wäre, aber eigentlich war die voll süß.
Ja, fand ich auch. Also auch in dieser Prüfung mit Mathieu fand ich sie super sympathisch und die hat es ja auch ganz gut gemacht. Also ich hatte tatsächlich auch ein anderes Bild von ihr, deswegen war ich da jetzt auch positiv überrascht.
Ja, das wird noch, ne? Also freu dich nicht zu früh, verlieb dich auch nicht zu früh.
Nee, ich glaube, müssen wir uns keine Sorgen machen.
Man muss sich eher Sorgen machen, dass du dich vielleicht in Mathieu Carrière verliebst und das und diese Angst, die besteht bei mir auch, weil ich muss sagen, Mathieu Carrière einfach, es war Hammer, also dass der da drin ist und wie der da antritt, gleich die ersten Szenen, ne, von ihm, wie der da mit dem Speedboat ankommt und so weiter, wie der dann mit der Sonnenbrille steht und irgendwie Deutschland hält mich für das größte Arschloch und ich will beweisen, dass ich kein Arschloch und das ist so geil, einfach nur diese Antrittsrede und so und jeder O-Ton ist einfach eigentlich geil, weil er das Ganze so ernst, aber ne, er versucht es gar nicht ernst zu nehmen, aber er nimmt dieses, dass er es nicht ernst nimmt, so ernst, dass es dann wieder schon so geil ist. Also ich bin begeistert von Mathieu Carrière, muss ich sagen. Das ist einfach die perfekte Person und sowas muss man einfach immer versuchen, in so ein Format einzubauen. Jemanden wie Mathieu Carrière.
Ich habe mir auch noch ein Zitat von ihm aufgeschrieben. Ich würde das jetzt gerne mal
vortragen. Aber bring es bitte genauso vor, wie sein Ausschnitt, den man da gewählt hat von ihm bei der Vorstellung, wie er als Jesus da, glaube ich, am Kreuz hängt und irgendwie laut brüllt. So will ich das jetzt auch dargeboten bekommen.
Ich kann jetzt leider nicht brüllen, aber ich werde versuchen, das so ein bisschen dramatisch, theatralisch zu machen, wie er es immer tut. Ich weiß gar nicht, ob das nach der Dschungelprüfung war, die er mit Indira hatte, aber er hat gesagt, endlich weg von Kriegen, Kinderarmut, Steinigung, Bankern. Die Banker waren so random. Wo kamen die jetzt auf einmal her?
Oh mein Gott, ich habe mir das auch aufgeschrieben, das Zitat. Weil ich so
ja, aber man muss sagen, Bankenkrise damals natürlich. Das war ja auch in der Moderation ein paar Mal. Ne? Das war gerade der.
Aber Steinigung.
Steinigung, Banker.
Ja, aber das war, glaube ich, war das nicht
endlich
die.
Endlich weg, so als würde er jeden Tag gesteinigt werden.
Ja, aber war das nicht auch damals die IS-Zeit oder war das später?
War das schon Zeit? Ja, ich glaube, oder?
Ja, also Mathieu Carrière, ja, meiner Meinung nach, derjenige, der da am Ende dafür auch mitverantwortlich ist, dass es so weit kommen kann. Weil er ist irgendwie immer mit drin, auch wenn jetzt nicht in der Hauptrolle gleich am Anfang, aber er bestimmt da irgendwie so die Art und Weise, wie da drin diskutiert wird. Und irgendwann geht es ja so ab, natürlich. Dann gibt es irgendwann, ne, diese sinnflutartigen Regenfälle. Camp muss geräumt werden, alle ins Dschungeltelefon und so weiter. Und da ist er natürlich dann derjenige, der da am meisten, weiß nicht, entweder nicht damit zurechtkommt oder der am meisten irgendwie so einen Lagerkoller bekommt irgendwann und dann so überreagiert, so überschnappt, dass es dann wirklich zu dieser riesen Eskalation kommen kann. Aber er ist schon eigentlich für mich wirklich so ein MVP am Anfang. Es gibt zwar auch andere Streitpunkte, wie zum Beispiel Indira gegen Eva. Ne, da gab es einmal diesen Streit, weil Eva irgendwie so als Tollpatsch immer dargestellt wird und irgendwann, wo Indira sich so ein Blätterdach baut. Ne? Ja. Und dann.
Und die guckt einfach hin, geht hin, schnappt's und sagt dann, ich wusste gar nicht, dass das von dir.
Ja, weil Eva dann irgendwann hingeht und ihr dieses Blätterdach nimmt und sich aber vor die Liegematte quasi legt, also vor die Matratze oder
als
Schuhabputzer und einfach drauf tritt.
Ja, also ja, sorry, aber gut, ist halt vonnöten. Ja. Man braucht halt so eine Fußmatte.
Ach so, ich dachte, das wäre Müll. Ach so. Du musst dich nicht auf dumm stellen. So, und wie Indira da schon in diese Rolle geht. Also ich glaube schon, dass sie dann auch ein bisschen unbeliebt wurde, dadurch, dass sie sich gegen diese Grande Dame da so gewettet hat. Auch wenn es verständlich war natürlich an der Stelle.
Nee, also Eva ist so niedlich, die darf alles. Sie darf wirklich alles als Fußabtreter benutzen. Da
auch dein Gesicht?
Auch mein Gesicht.
Ja.
Fand ich auch geil, als sie evakuiert wurde.
Evakuiert.
Sie sich hinsetzen. Evakuiert. Oh Gott. Und dann hat sie ja auch drauf bestanden, dass sie sich hinsetzen will. Hat auch so gesagt, ja, für eine alte Dame machen wir frei. So über sich selbst gesprochen. Fand ich sehr schön. Eine wichtige Sache möchte ich noch zum Schluss sagen. Dr. Bob, total gruselig. Ich würde gern wissen, was der so ist oder so, ja, weil er sieht einfach genau gleich aus.
Kotzfrucht und tausendjähriges Ei und Bullenpenis. Ja,
wahrscheinlich. Das ist so gruselig. Also wirklich, der sieht genau gleich aus. Ja. Wie geht das?
Krass, ne? Von der Haut und so und vom Bart. Es ist exakt gleich. Ja. Es ist exakt gleich.
Nicht mal viel faltiger ist der geworden. Also verstehe ich gar nicht, wie das geht.
Also so viel zum Dschungelcamp 2011. Wir werden auf jeden Fall diese Staffel weiter besprechen. Wahrscheinlich schon in der nächsten Woche. Mal schauen, was dann anderweitig Trash-TV-mäßig noch so los ist. Jetzt aber erstmal mehr zu DSDS. Es ist das wöchentliche DSDS-Update und in dieser Woche mal wieder mit dem Jurystreit, der die nächste Runde geht. Jury-Zoff bei DSDS, Bohlen versus Katja. Auf welcher Seite stehst du selber?
Was denkst du?
Was eine Frage.
Schwierig, aber ich nehme mal an, dass du schon deutlich auf der Seite von der Boss-Bitch Nummer 1 stehst im Land, oder? Mhm. Ja.
Ja, ja.
Ja, wie hast du das Ganze erlebt? Also ich meine, du bist ja auch jemand, der Bohlen jetzt nicht besonders mag und trotzdem aber irgendwo, genau wie Jana, DSDS einfach nahe steht. Ne? Also du hast Bohlen ja auch irgendwo im Herzen noch, oder?
Ich weiß nicht, wie du darauf kommst.
Jetzt komm, du bist doch Musikfan, du bist doch DSDS-Fan.
Ja, nein,
eben
ich
wahrscheinlich
war,
Musikfan.
Ja genau, eben weil ich Musikfan bin, kann ich Dieter Bohlen nicht im Herzen haben. Wobei Modern Talking, ich muss sagen, das ist schon so ein Guilty Pleasure, aber das ist eine völlig andere Zeit.
Ich sag nur zwei Wörter, Wörter. Juliette Schoppmann hat er in dein Leben gebracht,
ja.
Arbeitet noch für DSDS.
Ja, okay, gut, aber ja, nee. Ach, nee, ich bin einfach kein Fan von Dieter Bohlen und ich glaube, ich werde es in diesem Leben auch nicht mehr. Ja, ich habe nicht so viel von diesem Konflikt mitbekommen. Ich glaube, ich habe letztens was gelesen, was Katja geschrieben hat und da dachte ich mir so, yes, girl, ich stimme dir zu 100% zu, obwohl ich gar keine Ahnung habe, worum es geht. Deswegen, ja, Katja all the way.
Naja, es war ja so, dass erstmal dieser Jill Lange-Vorfall war, ne? Jill Lange, Reality-Show-Kandidatin, geht zu DSDS, zum Casting, wird dort von Dieter Bohlen und von Pietro geslutshamed, ne, von wegen, du hast nach deinem Abi quasi nichts mehr gemacht, als dich durchnudeln zu lassen. Das war der Satz, der es zu RTL Plus geschafft hat, in die Vorab-Ausstrahlung von DSDS, dann aber für die Show rausgeschnitten wurde, die im Fernsehen lief. Da haben sie gesagt, so, der Satz war ein Fehler, aber noch so ein paar Rechtfertigungen, warum Dieter Bohlen trotzdem ganz cool ist, hinterhergeschoben. So, das war erstmal das Ding. Danach hat Katja gemeint, ja, ich mache jetzt so Diss-Track, ne? Dann gab es diesen Diss-Track, dann gab es dieses Interview von Dieter Bohlen bei RTL irgendwas, diesem Radiosender, wo er so interviewt wurde und mit so ganz schlechten Ton zugeschaltet war. Und so, das ist alles so, das klang, als würde er so die ganze Zeit lispelt.
Ja, und dann auch mit diesem komischen Bild. Drauf.
Als hätte er keine Zähne im Mund, hat es geklungen auf jeden Fall. Und da hat er gesagt, ja, ich bin überhaupt nicht sicher, dass Katja überhaupt meine Nummer hat und so. Und also hat gesagt,
ich bin doch nicht so blöde, genau, und gib dir meine Nummer.
Ja, ich bin doch nicht so blöde und gib ihr meine Nummer. Und hat er gesagt. Und dann hat Katja für Sonntag eine Antwort angekündigt und hat gesagt, dann kommt noch mal ein bisschen mehr Info. Und die kam jetzt und sie hat gesagt, ja, also erstmal hat sie doch WhatsApp-Verläufe quasi geschickt, wie Dieter Bohlen sie sehr nett quasi begrüßt und sagt, ich will unbedingt mit dir einen Song machen und freut sich super, dass das mit dem Song jetzt klappt und dass sie in der Jury ist und so. es ist auf jeden Fall nicht so, dass er sie komplett scheiße findet, wie er ja davor in diesem Interview gesagt hat, weil er gesagt hat, ja, manchmal kommt es auch vor, dass RTL quasi JurorInnen besetzt, die er auch scheiße findet, war sein Zitat, glaube ich. Und jetzt sagt sie dann eben auch noch, warum lügst du in der Öffentlichkeit? Stehst du nicht dafür, knallhart zu sein? Und ehrlich, ist das nicht alles, wofür du stehst? Im Gegensatz zu dir bin ich mit meinem Plastikkörper echter als du, sagt sie und sagt gleichzeitig noch, dass sie noch viele Dinge über ihn sagen könnte. Aber sagt jetzt erstmal, das war es jetzt mal, weil es jetzt nur mit dieser Sache zu tun hat und dass sie halt für Leute wie Jill oder generell für Frauen natürlich irgendwie einsteht und dass eben Dieter Bohlen der Fehler, Zitat, an der ganzen Sache ist und ich will einfach nur, dass sich keiner von einem Narzissten blenden lässt. Und jetzt hat DWDL auch bei RTL nachgefragt, wie es jetzt weitergeht. Also ne, es sind offiziell zwei JurorInnen da in der Jury, die sich gegenseitig hassen. Das ist jetzt quasi auch klar. Die Live-Shows sind ja erst in ein paar Wochen oder vielleicht sogar in Monaten. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt noch geht mit Castings und mit Recall. Auf jeden Fall hat RTL gesagt, bis dahin ist noch genügend Zeit, persönliche Differenzen zu klären. Und ich glaube auch, dass die jetzt gar nicht so, also dass die es gar nicht so blöd finden, wenn das so ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt, weil DSDS quotenmäßig jetzt nicht so ganz vorne weit dabei ist, jetzt auch nicht super schlecht, aber auf jeden Fall nicht den Ansprüchen von Dieter Bohlen wahrscheinlich genügend. Und deswegen glaube ich, ja, macht es denen jetzt gar nicht so groß was aus, dass die diesen Streit so öffentlich ausfechten, weil es dann natürlich auch Aufmerksamkeit gibt für erstens die Show und dann auch für die erste Motto-Show, wo ja dann irgendwas passieren muss. Entweder sitzen die da und hassen sich oder da sitzt jemand Neues.
Also das ist so ein bisschen das DSDS-Äquivalent zu Iris Klein und Peter Klein, habe ich das Gefühl.
Ja.
Also es bringt Publicity.
So schlimm ist es noch nicht.
Peter Krasavice.
Peter Krasavice. Fehlt nur noch, dass einer von beiden irgendwie so liebe Sprüche in die Instagram-Story packt. Also keine Diss-Tracks mehr oder so, sondern einfach
so Panther.
Wirklich, ja, genau, so Kalendersprüche, die man auf Facebook geklaut hat. Und dann, ja, am besten sitzen die beiden
ich
auch noch nebeneinander.
Ich kann mir halt irgendwie wirklich nicht vorstellen, dass diese Katja sich nochmal da in die Jury setzt.
Aber sie hat ja nichts falsch gemacht,
Art,
ne?
Weiß ich nicht, ob
ja.
sie... Nee, das nicht, aber halt, dass sie das nicht will. Nicht, dass sie nicht
Ach
mag,
doch.
Sondern dass sie das nicht möchte. Halt, solange Dieter da ist. Ich habe mir dieses Statement angesehen bei TikTok. Also die war schon so, sie meinte auch, ich habe mit vielen anderen gesprochen, mit anderen Frauen, die mit dir in der Jury waren. Die haben sich nicht getraut, sich gegen dich aufzulehnen. Mit mir hast du hier jetzt die Falsche getroffen. Ich werde mich wehren, bla bla bla. Also schon richtig krass.
Ja.
Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das aus der Welt schafft bis dahin.
Nee, wird man noch
und die sich da, also ich sehe das noch nicht, nee. Aber ich schließe auch nichts aus. Ne?
Also ich glaube, Katja hat daran gar kein Interesse, das aus der Welt zu schaffen, weil sie hat ja auch nichts falsch gemacht. Ne? Sie macht ja einfach nur ihr Ding. Ja. Und wenn ich sie wäre, würde ich auf keinen Fall kündigen oder irgendwas ja. in der Art machen, sondern würde da einfach hingehen und mich da hinsetzen
ja.
und schauen, was passiert. Weil, also klar, DSDS-Publikum ist da nochmal was anderes. Ne? Aber eigentlich müsste Dieter Bohlen ausgebuht werden, wenn da irgendwie er sich unsympathisch verhält oder was auch immer. Und wenn er da irgendwie schlechte Stimmung reinbringt. Weil Katja kann da hingehen, kann eben machen auf gute Laune. Ja, ich bin hier, hab doch gar nichts gemacht. Ich würde es genauso machen. Ich würde da hingehen und einfach mich da hinsetzen und Spaß haben. Und Dieter Bohlen kann schauen, was er dann macht. Also ich hätte da so einen Spaß dran. Ich hoffe, dass da irgendwie keine Verträge existieren, dass irgendwie sie dann rausfällt oder wenn man sich gegen ihn äußert, dann fällt man automatisch raus oder was auch immer.
Das ist eben das Problem halt, glaube ich, das halt bisher immer war. Dieter Bohlen ist halt Dieter Bohlen. Irgendwie, der wurde nie so richtig gecancelt oder so oder ansatzweise mal kritisiert. Dann ist er direkt mit, ja, da war das und das und das. Und dann kommen die ganzen Waschenden da. Haha, Dieter, du bist so witzig.
Pop-Titan.
Und irgendwie ja, und er war immer so krass, dieser Chef da von DSDS. Und wenn da irgendein Streit war, und da war wahrscheinlich immer er schuld, da gab es auch schon mal einen Jurystreit, ich erinnere mich da doch noch dran, wo dann Berleska ja. kam oder irgendwie, irgendwas
ja.
war da doch auch mal. Irgendwas war da mal. Aber da wird halt niemals, wird der heilige Dieter da irgendwie mal Konsequenzen erfahren. Und ich fände, das ist cool, wenn Katja das irgendwie hinkriegt. Einfach dadurch, dass sie selbst viele Fans hat, gerade jüngere Leute. Mir gefällt das gerade, mir das anzugucken, weil sie sich da echt gut macht.
Ja, also ich denke auch, dass das für sie kein Hindernis sein wird, dass sie definitiv da sich mit ihm wieder ins Jurypult setzen wird, weil das ist einfach ihre Art. Ich glaube, die geht einfach keiner Konfrontation aus dem Weg. Und für sie ist es auch gute PR und es ist nochmal eine Chance, Dieter einfach so ja auf eine feine Art und Weise zu sagen, dass er sich zum Teufel scheren soll.
Man muss sagen, dass Katja auch gar keine andere Wahl hat groß, weil ne, sie war ja auch in der Szene drin, sie saß am gleichen Jurypult, als Jill Lange darunter gemacht wurde. Und man hat sich ja schon gefragt, warum sie da nichts sagt dagegen. Ne? Also klar konnte man sich es erklären, weil es besteht eben dieses Ungleichgewicht in der Jury, Dieter Bohlen überstrahlt alle anderen und seine Meinung ist viel wichtiger für das Format als alle anderen zusammen. Trotzdem hat sie, glaube ich, auch ja vorgeworfen, dass ja, RTL da schon geschnitten hat auch. Also man hat ja das einen Satz von ihr.
Ja, sie meint, ja. Also sie sagt, sie hätte was gesagt, ihr müsst
ja, ja. Also es ist ja auch ein Satz von ihr drin.
Wenn dem so wäre, dann sehe ich sie halt nicht bei DSDS, weil dann ist es nicht mehr nur Dieter Bohlen, sondern dann könnte ich mir vorstellen, dass sie halt das ganze Format da keinen Bock mehr drauf hat.
Ich fände es auch so geil, wenn Dieter Bohlen sich mit ihr quasi sein eigenes Grab geschaufelt hat, weil ne, er hat mit ihr einen Song gemacht, er fand sie angeblich super cool, weil sie natürlich eine mega Reichweite hat und irgendwo aufgrund ihrer, sag ich mal, Art und wie sie eben aussieht und alles drum und dran quasi super zu Dieter Bohlen und dieser Proletenart passt, die er da irgendwie vorgibt zu haben. Und deswegen fände ich es einfach super geil, wenn er mit dieser Idee, sie in die Jury zu nehmen, sich selber einfach so, also ja, so in die Scheiße setzt. Das wäre einfach heftig, wenn am Ende die dafür verantwortlich ist, dass Bohlen nach seinem Comeback in der Jubiläumsstaffel von DSDS damit so auf die Schnauze fliegt, das wäre einfach nur Hammer. Fände ich sehr geil. Naja, auf jeden Fall. So viel zu DSDS. Wir bleiben aber im Musikgeschäft und gehen jetzt, Selma, zum ESC. Wir gehen zum ESC. Und jetzt muss man sagen, also es steht hier Sicherheitspersonal quasi bei mir und bei ihr vor Ort, weil es natürlich jetzt eskalieren könnte. Also jetzt könnte es hier wirklich... Und ich bin froh, dass Jana noch dabei ist.
Ich lehne mich mal zurück und guck mit meinem Fernseher.
Nee, du bist jetzt unser Puffer.
Ja, du bist Schiedsrichterin. Also nee, es ist ja gar nicht so schlimm. Aber es gab den ESC vor, beziehungsweise ja, es gab noch nicht mal den ESC-Vorentscheid. Es gab den Vorentscheid für den Vorentscheid, den TikTok-Vorentscheid, das TikTok-Voting, ne? Mhm. Wo dann eben verschiedene KünstlerInnen gegeneinander angetreten sind, so halb, und dann eben TikTok dafür voten konnte, wer jetzt den 9., glaube ich, den 9. Platz im Vorentscheid am 3. März bekommt. So, und jetzt, ja, hat sich da ein junger Mann durchgesetzt namens Ike Hüftgold mit dem Song Lied mit gutem Text mit 52% der Stimmen, muss man sagen. Also ein deutliches Voting der TikTok-Jury. Und ja, ich würde mal sagen, die Stimmung war schon mal besser in der offiziellen Fernsehen für alle WhatsApp-Gruppe. Und es ging ein kurzes Raunen durchs Publikum, als Selma und ich da schon mal aneinander geprallt sind. Warum warst du so aufgebracht?
Ja, gut, also, ja gut, ich war aufgebracht, das will ich auch jetzt nicht leugnen. Ich war aufgebracht, weil ich der Meinung bin, dass Ike Hüftgold nicht der beste Vertreter wäre beim ESC und weil ich so ein bisschen die Angst habe, dass sich dieses Voting auch in den offiziellen Vorentscheid überträgt und dass Ike Hüftgold dann tatsächlich am Ende auch für Deutschland nach Liverpool fliegen könnte.
Warum ist es so schlimm? Warum fändest du das so dramatisch?
Weil es erstens ein Spaßbeitrag ist und zweitens, weil ich den Eindruck habe, dass Deutschland beim ESC eh nicht mehr ernst genommen wird. Und ja, so ein Beitrag hilft dann nicht unbedingt bei der Platzierung. Also ich fürchte, wenn Ike Hüftgold dann für Deutschland antritt, dass es wieder ja, ganz, ganz unten enden wird.
Aber jetzt komme ich natürlich. Ne? Wir wissen ja, ich habe da eine andere Meinung. Also ich habe ja auch für ihn gevotet. Ne? Das habe ich hier ganz öffentlich gemacht, dass ich auch für Ike Hüftgold gevotet habe. Ich finde das Lied jetzt nicht unfassbar gut, muss ich sagen. Aber ich finde, aus diesem Feld, ne, an Leuten, die dafür dieses TikTok-Voting zur Verfügung standen, nehme ich doch natürlich ihn als spannendsten Contender für diesen Vorentscheid mit. Das war für mich klar, dass er da mit muss und zumindest mal in diesen Vorentscheid rein muss und da auf dieser Bühne mal performen muss, wie das da rüberkommt, was für eine Show macht er dazu, wie kommt es an bei dem Saalpublikum und so weiter. Gehen die da mit? Das würde ich einfach mal sehen. Also für mich ohne Frage muss er durch diesen TikTok-Vorentscheid gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, muss man ihn jetzt auch noch zum ESC voten? Das ist auch mal eine andere Frage. Und ich finde, auch da, ich habe ja schon gesagt, Lord of Lost ist für mich ganz vorne jetzt unter den Leuten, die da jetzt eben antreten. Aber mit Ike Hüftgold jetzt mischen sich natürlich nochmal die Karten und ich bin dafür, das sehe ich immer noch so, dass man an der Stelle, die du gerade eben genannt hast, ne, Deutschland, Ruf ruiniert, da lebt es sich doch ganz ungeniert, sagt man doch. Das kann doch jetzt völlig egal sein, wie man da hinschickt, weil es kann nur noch bergauf gehen. Also wenn du da einen Spaßbeitrag hinschickst, dann ist es doch gerade geil. Es ist doch genau jetzt der richtige Moment zu sagen, okay, scheiß drauf, jetzt trollen wir mal und jetzt gehen wir mit Icke Hüftgold rein.
Ich muss erstmal Luft holen jetzt.
Ja, die Spannung ist spürbar.
Okay. Selma, bitte ich Botschaften? Ich bin auch gerade froh, dass ich Pädagogin bin. Ich kann so ein bisschen zwischen euch vermitteln. Okay, das ist so ein kleines Konfliktgespräch. Ja. Das kriegen wir schon hin. So.
Puh, ja, nee.
Gut, dass du erstmal durchgeatmet hast.
Ja, ich finde, das ist immer sehr wichtig.
Bist du die Kati Karrenbauer der Runde?
Ich bin die Kati Karrenbauer. Ja, sie ist die Kati, ja, nicht ich. Jana ist die Kati Karrenbauer der Runde. Das
finde ich gut. Ja. Okay. Schreie ich euch gleich an, wenn es nicht klappt.
Also, ich bin ja der Meinung, es gibt ja sehr viele Spaßbeiträge beim ESC jedes Jahr, das kennen wir ja. Wir hatten beispielsweise letztes Jahr den Beitrag, ich glaube, von Moldau, diese Chisinau und Bukarest-Lied, wo so ganz viele Balkan-Einflüsse dabei waren mit dem Akkordeon. Das fanden die Leute super. Aber Deutschland hat nicht das beste Standing beim ESC und ich glaube auch generell so von der Beliebtheit her, ich weiß nicht wieso. Und ich glaube, dass wenn wir Icke hinschicken, dass es einfach nicht viel besser wird. Dann denken sich die Leute, boah, dieser deutsche Clown, was macht der da auf der Bühne? So, ich werde ganz sicher nicht dafür anrufen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass Icke Hüftgold einfach nur so ein paar Besowskis auf dem Ballermann begeistern kann.
Ja, aber
die ESC-Gemeinde nicht.
Aber die sitzen im Ausland, die können anrufen.
Das sind 15 Leute, Dennis.
Nein, das sind eben nicht 15 Leute und damit sind schon mal damit sind schon mal 15 Leute, die das Ganze emotional mehr tangiert als Jendrik und alle anderen zusammen der vergangenen Jahre. Was ist denn die Alternative? Sollen wir Barfußman hinschicken? Sollen wir Will Church hinschicken? Oder sollen wir hier Frieda Gold, die in der Industriehalle rumspringt, hinschicken? Oder sollen wir
Mike Leon Frosch
hinschicken? Oder sollen wir irgendwie Trong hinschicken? Irgendwie keine Ahnung. Was das überhaupt ist. So, René Miller, habe ich schon wieder vergessen, wie der überhaupt aussieht, wie der klingt, keine Ahnung mehr. Annika Russo, Lonely Spring, sagt mir gar nichts. Ich nehme Icke Hüftgold, der hat eine Fanbase, der triggert was in den Leuten, auch ja, wenn es vielleicht Ablehnung ist.
Wo hat er denn Fanbase? In Deutschland?
Ja, schau dir doch mal seine Auftritte an.
Wo denn?
Ja, überall, Halle Oberhausen oder was weiß ich.
Willst du mich verarschen? Die Leute können nicht anrufen beim ESC. Das ist scheißegal, dass er in Deutschland Fans hat. Die können nicht anrufen.
Hat da eine Patty Gurdy im Ausland Fans oder hat eine Frieda Gold im Ausland
Fans? Patty Gurdys Lied ist halt ESC-Material und daraus kann man sehr viel machen, wenn man den richtigen Bühnenauftritt hat. Das Lied an sich ist eigentlich ganz, ganz catchy. Patty scheint sympathisch zu sein, aber Icke Hüftgold, das muss man halt erstmal verstehen. Und ich glaube, das verstehen halt Leute in Deutschland, die mit dieser Ballermann-Kultur vertraut sind oder mit der Art und Weise, wie Icke Hüftgold auftritt. Aber Menschen, die den jetzt zum ersten Mal sehen, da beim ESC-Finale, die werden es höchstwahrscheinlich nicht verstehen, sondern die werden sich denken, boah, was hat Deutschland da jetzt wieder hingeschickt?
Nein.
War nicht genug mit Jendrik da, wie der auf der Bühne
rumgetanzt
ist? Nee, das ist halt...
die Markus-Lanz-Taktik, halt stopp.
Dennis, nein.
Dennis, bitte, ja, ja.
Bitte ausreden lassen. Ich habe es dir schon gesagt, ne? Ich verfolge den ESC, seit ich denken kann. So, ich habe, glaube ich, erst mal den ESC verfolgt und dann habe ich angefangen zu denken, zu sprechen. Ich habe recht spät angefangen zu denken, erst vor 3 Jahren ungefähr. Deswegen.
Aber Hauptsache Ibis nicht geguckt.
Deswegen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, dass es einfach nichts werden kann und dass es halt ein schlechter Auftritt sein wird.
Ja, aber wenn es ist doch genau das Problem. Sollte. Die Leute, die uns dahin geführt haben, sind, tut mir leid, Leute, die ihrer Meinung nach eine riesengroße Ahnung vom ESC haben. Diese ganzen ESC-Jurys, diese ganzen ESC-ExpertInnen, Thomas Hermanns, Barbara Schöneberg, diese ganzen Leute, die von sich behaupten, ich verfolge seit Jahrhunderten, genau wie du, den ESC und ich weiß, was da gut ankommt. Hier die Leier da, das Instrument, das wird super erfolgreich sein. Nein, es ist nicht erfolgreich. Die hassen uns und es ist völlig egal, was wir da hinschicken. Die hassen uns trotzdem. Und
nee,
manchmal
das
ist
nicht
auch
die Sache.
Doch. Und manchmal
Michael
ist es.
Schulter, sorry. Ja, sorry.
Manchmal
sorry.
Ist es dann noch ganz gut, was wir da hinschicken. Manchmal ist es Glück. Da passen viele Dinge zusammen. Aber wir haben keinen, und da musst du mir zustimmen, wir haben keinen Michael Schulte da drin. Wir haben keine Lena Meyer-Landrut in diesem Voting. Und deswegen bin ich für Trollen.
Ich nicht. Ich glaube, wir kommen da nicht auf einen Nenner. Und ich glaube, diese ganze Sache, die du gerade erwähnt hast, dieses, ja, Leute, die sich damit auskennen, ne, Leute, die den ESC ewig verfolgen, das ist halt irgendwie noch eine andere Altersgruppe an Menschen, die da entscheiden. Und ich glaube, die haben einfach einen anderen Blick auf die ganze Sache und sind vielleicht auch nicht so am Zahn der Zeit, ohne jetzt jemanden, ja, zu nahe zu treten zu wollen. Wie oft kann man zu in einem Satz sagen?
Zu oft.
Zu oft, ja. Ich weiß nicht, vielleicht wissen es ja einige, ich bin jetzt auch bei Eurovision TV, also sind das quasi irgendwo im weitesten
schuld.
Sinne meine Kolleginnen und Kollegen. Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht zu viel sagen oder irgendwie jemanden zu nahe treten. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst.
Ja, ich merke das schon, aber ich verstehe nicht, warum man nach Jahren, wo immer danach entschieden wurde, ja, das sollte eigentlich beim ESC ganz gut ankommen, das ist ein Down-to-Earth-Typ, mit dem kann man da irgendwie eine gute Show machen, der ist da hinter den Kulissen super beliebt dann, mit der macht jeder Spaß im Interview und so weiter, das hat nichts gebracht. Also jedes Mal wieder steht dann Peter Urban am Ende da und sagt, ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Bei Ike Hüftgold könnte man am Ende sagen, okay, ich weiß, woran es gelegen hat. Ballermann zieht er halt nicht auf der ESC-Bühne, könnte man ganz klar so sagen. Aber man muss es halt mal ausprobieren. Und es gab ja schon Bullshit-Beiträge aus Deutschland. Also es gab ja schon Gildo Horn, es gab ja schon Stefan Raab. Klar, die hatten vielleicht ein bisschen besseren Song, aber an sich war das auch eine Trollaktion von Stefan Raab natürlich, dass er da selber auf die Bühne geht und irgendwie ja, den Superproleten da spielt. Also ich weiß gar nicht, warum das keinen Erfolg geben könnte. Es gab sogar eher auf deutscher Seite schon den Beweis, dass es Erfolg bringen kann. Und du sagst ja schon selber, international passiert es jedes Jahr. Warum denn nicht in Deutschland?
Es geht wieder viel zu tief, aber wie gesagt, Deutschland ist einfach richtig, richtig unbeliebt. Und wir hatten einfach Glück mit Michael Schulte vor ein paar Jahren, dass er halt gut platziert war in den Top Ten. Aber ich glaube, das wird so schnell nicht mehr passieren. Und erst recht nicht, wenn Icke Hüftgold da aufkreuzt.
Letztes Wort hat Jana jetzt, die sich komplett raushalten durfte. Und jetzt musst du am Ende sagen, Icke Hüftgold, gute Idee zum ESC oder nicht?
Fazit. Ich kann eure beiden Meinungen, glaube ich, zusammenbringen, dass ihr, glaube ich, ein bisschen aufeinander zugehen könnt. Ich versuche das okay. Jetzt mal. Ich glaube, dass ihr beide der Meinung seid, dass wenn
Icke Hüftgold?
Wenn eine gute Auswahl da wäre. Nein, erstmal nicht Icke Hüftgold. Wenn eine gute Auswahl da wäre, jetzt für den Vorentscheid. Also mit guten Acts, die wirklich eine Chance hätten. Und eben nicht so wie jedes Jahr, so dieses Langweilige, wo man wieder mit dem Kopf schüttelt, mein Gott, wer soll sich das merken? Das hast du sofort wieder vergessen. So ein guter Act dabei wäre, dann würdet ihr beide, glaube ich, wollen, dass davon einer auf jeden Fall. Also dann würde, glaube ich, Dennis, wenn ich
ja,
das verstehe,
ja.
richtig verstanden habe, würdest du nicht auf Icke Hüftgold gehen, sondern dann würdest du auch gerne diesen Act nehmen. Den
ich hätte
Act.
Dann auch kein Problem mit Icke, weil mir
Dennis
der ESC grundsätzlich egal ist. Nein,
ja,
nein.
Deswegen, das sage ich ja, ihm ist der ESC egal, aber er spielt sich
nein.
hier auf als der größte ESC-Kenner.
Nein, stimmt doch gar nicht. Nein, das eben nicht, genau das nicht. Ich sage, ich habe gar keine Ahnung vom ESC und deswegen ist mir das auch, hängen da nicht so viele Gefühle dran und deswegen kann man es einfach mal machen, weil offensichtlich die ESC-KennerInnen keinen Erfolg hatten in den vergangenen Jahren. Die waren einfach scheiße in der Auswahl und deswegen würde man jetzt meiner Meinung nach besser damit fahren, Leuten wie mir das Ruder zu überlassen, die einfach nur mal einen Spaß haben wollen.
Nee, dann lieber ein guter Act. Halt ein richtig guter Act.
Ja, aber so, den gibt's ja nicht.
Vielleicht mal andere Leute da. Selma soll mal jemand aussuchen. Oder?
Ich gehe einfach,
ja, oder
ich. Geh einfach hin. Nee,
oh,
Dennis,
nein,
bitte nicht.
Das war dann im der Icke Hüftgold. Also ich finde Icke Hüftgold auch schwierig. Also ich stehe da so ein bisschen dazwischen. Ich kann mir auf der einen Seite vorstellen, dass es sogar eben durch jetzt Stefan Raab und ne, die ganzen Leute jetzt auch schon gemacht haben, wo das gar nicht so schlecht ankam, dass es vielleicht sogar klappen kann. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass es komplett peinlich ist und dann ist mir das wirklich zu peinlich. Dann will ich das auch nicht.
Doch, jetzt komm, du willst es auch ein bisschen.
Und das könnte halt gut passieren bei Icke. Nee. Also lieber, bin ich ehrlich, jetzt rein, aber ich, wie gesagt, guck das auch eher so unterhaltungsmäßig. Ich nehme das auch nicht ganz so ernst, deswegen verstehe ich auch Selmas Sicht. Aber ich glaube, im Moment würde ich auch lieber noch ihn schicken, als wieder jemand, der sehr langweilig ist.
Ja, das ist ja nur mein Argument.
So. Ja, aber du hast auch gesagt, als ich gerade gesagt habe, wenn ein Guter dabei wäre, sollte lieber der Eck das machen. Hast du gesagt,
ja,
oder
Icke Hüftgold. Ja, ja, da wäre es eine schwierige Entscheidung
nicht.
Für mich.
Da
ja,
gehe
ja.
ich nicht mit dir mit.
Na, das Ding ist ja, bei Selma und mir treffen wir grundsätzlich andere Philosophien da aufeinander. Selma sagt, das ist ein ernstzunehmender Wettbewerb in dem es auch mal Spaß-Performances gibt. Ich sage, das ist ein Spaßwettbewerb, bei dem es auch mal ernstzunehmende Performances gibt. Also genau das Gegenteil. Und ja, das ist jetzt halt eine Sache, wie man den ESC betrachtet.
Ich will jetzt eigentlich, dass Ike Hüfgold da hingeht, einfach nur aus dem Grund, um zu gucken, wer
für mich recht hat. Genau, dafür bin ich ja auch. Einfach mal das Experiment machen.
So, und jetzt ist diese Aufnahme für mich beendet. Ich werde jetzt...
Selber so hat's nicht gemeint. Oh Gott.
Du machst den Cosimo jetzt, oder wie?
Ja, ich mach den Cosimo, ich gehe jetzt.
Ah ja. Jetzt kommt so ein Schnitt. Also, ja. Selma ist jetzt wieder da. Ja, ich wollte mich
entschuldigen. Und dann sitze ich wieder,
bei
genau.
Dennis und bei,
wie so ein begossener
Pudel.
Ja. Ja, es ist gut, dass du wieder da bist, Selma, denn wir reden jetzt über Kunk on Earth.
Yes.
Ja, das ist doch was. Damit kann ich dich jetzt aufbauen. Hast du auch reingeschaut, Jana, oder hast du es nicht geschafft?
Doch, ich habe eine Folge leider nur gesehen, aber ich habe mich da auch so ein bisschen informiert im Vorhinein, habe ich schon viel drüber gehört.
Ja, Kunk on Earth ist eine Mockumentary, in der Diane Morgan, eine britische Schauspielerin, als der Charakter Philomena Kunk so ein bisschen die Welt erklärt und die Geschichte der Menschheit. Aber wie gesagt, das ist halt eine Mockumentary und deswegen ist nicht alles zu 100% ernst gemeint. In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Oberthema und dazu reist die Protagonistin quasi durch die Welt und durch die Weltgeschichte und dann erklärt so verschiedene Aspekte und spricht dann auch mit Expertinnen und Experten, also mit Historikern, mit, mit ganz, ganz verschiedenen Menschen, die ja recht angesehen sind, die auch an so Elite-Universitäten lernen. Aber wie gesagt, das ist alles nicht so ganz ernst gemeint, für sie jedenfalls.
Finde ich gut erklärt. Und Selma, du bist ja Geschichtsmasterandin, ne? Deswegen habe ich auch gedacht, ja, das ist bestimmt was für Selma. War es was für dich?
Ja, absolut. Also ich habe seit Monaten auf TikTok, auf der For You-Page, so Ausschnitte aus dieser Sendung. Und dann dachte ich mir, Mann, sobald das irgendwie in Deutschland verfügbar ist, muss ich das gucken. Ich hatte sogar schon überlegt, über VPN dann bei BBC reinzuschauen und habe das dann immer weiter aufgeschoben. Und dann hast du ja glücklicherweise gesagt, hey, das gibt's jetzt bei Netflix. Wie wäre es, wenn wir das mal gucken? Das musstest du mir nicht zweimal sagen. Ich habe dann direkt angefangen. Und es ist einfach so, so unfassbar lustig.
Ja, man muss sagen, diese 5 Folgen drehen sich um, wie du schon sagst, ne, verschiedene Abschnitte in der Geschichte, Frühzeit, Religion, Renaissance, Industrialisierung und so, ja, aktuelle Kriege und Krisen, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, es ist ja auch so, dass es jetzt nicht die erste Kunk on irgendwas ist. Ne? Es gibt dieses Format schon in Großbritannien ein paar Jahre lang. Kunk on Britain gibt es, Kunk on Shakespeare und so. Also diese Kunstfigur, die Diane Morgan da spielt, diese Philomena Kunk, die hat sich schon quasi ein paar Jahre perfektioniert und trainiert. Und ja, ist jetzt hier quasi aber in ihrer wahrscheinlich größten Rolle als Welterklärerin vor der Kamera. Ja, Jana, du hast jetzt die eine Folge geschaut. Wie hat es dir bisher gefallen?
Ich fand es auch super witzig. Ich habe auch, wie Selma, davor auf TikTok auch schon viele Ausschnitte gesehen, wo ich dich auch schon sehr lustig fand. Also ich habe jetzt rein aus zeitlichen Gründen nur eine Folge gesehen. Ich werde da auf jeden Fall weitergucken. Ich finde das auch echt, also dieser britische Humor halt einfach, finde ich einfach sowieso extrem gut, wenn er gut gemacht ist. Und was ich auch, wo ich jetzt nochmal fragen wollte, ob ich das richtig verstanden habe, dass diese Leute, die sie interviewt, das sind das wirklich ExpertInnen? Ja. Oder sind das, ja, ne? Das finde ich nämlich eigentlich fast dann noch geiler, dass sie da auch so ernst bleibt. So. Also das macht die echt richtig gut.
Ich muss sagen, ich habe die auch, weil ich eben auch teilweise Zweifel hatte, auch mal gegoogelt dann einfach einen Namen von denen und ja, ist halt eine echte Professorin an der Uni Harvard oder so. Und deswegen, ja, das sind tatsächlich echte Leute und für mich ist so, natürlich, weil ich auch ein bisschen jetzt diesen Blick habe als jemand, der irgendwie, ja, bei den Medien zumindest mal arbeitet, die Frage, wie man das macht, ne? Also wie verläuft so eine Anfrage bei einem Wissenschaftler, zu welchem Zeitpunkt werden die eingeweiht in das Ganze, um was es sich dabei handelt? Und also für mich die Frage, warum lachen die Leute nicht? Also warum, oder? Da muss man für mich eigentlich den Schluss ziehen, dass den Leuten gesagt wird, bitte versuchen Sie nicht zu lachen, egal was passiert. So, weil eigentlich, ich kann es mir kaum erklären, dass die Leute so ernst bleiben.
Ja, das macht es aber halt auch extrem lustig, dass sie so ernst bleiben. Und ich glaube eben auch, dass deswegen das denen gesagt wurde. Also anders kann man sich das sonst auch nicht erklären.
Ja, das habe ich mich halt auch die ganze Zeit gefragt, wie so eine Anfrage abgelaufen ist, ob man da von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat und man gesagt hat, ja, wir machen das und das. Wie du schon gesagt hast, Dennis, versuchen Sie bitte nicht zu lachen, aber ich verstehe es nicht. Also ich habe mich auch gefragt, wurde das in mehreren Takes gemacht, aber das glaube ich halt persönlich auch nicht. Aber ich weiß nicht, wie die es schaffen. Wow. Also sowohl die Expertinnen und Experten als auch Diane Morgan, klar, die hat Erfahrung, die hat, wie du schon gesagt hast, diese Rolle perfektioniert. Aber ganz ehrlich, wie schafft man das, die ganze Zeit so ernst zu bleiben? Sie sagt was und guckt in die Kamera und verzieht einfach keine Miene. Und ich mache mir da fast in die Hose vor Lachen. Wie schafft man das?
Ja, es ist manchmal auch so geschnitten, dass ich glaube, also manchmal glaube ich auch, da wird was kaschiert, ne? Also der Gag ist ja manchmal einfach nur, sie stellt eine Frage und dann ist weggeschnitten, komplett ja. anderes Thema. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das manchmal auch der Rettungsweg ist, quasi, falls dann jemand doch lacht, ne? Also dass man einfach diesen Schnitt macht und das ist dann der Gag, dass man einfach gar nicht mehr die Antwort braucht von ihr, sondern der Witz ist einfach, dass sie eine unfassbar blöde Frage diesem sehr renommierten Wissenschaftler gerade stellt. So, ich glaube, manchmal ist es einfach das. Und wie gesagt, ich glaube, dass die in irgendeiner Weise eingeweiht sind, im Sinne von, oder zumindest instruiert sind, da nicht zu lachen. Also ich glaube schon, dass man das einfach machen kann. Man kann einfach sagen, bitte, auch wenn es vielleicht hier und da vielleicht ein bisschen komisch wirkt, können Sie bitte versuchen, ernst zu bleiben. So, das glaube ich schon, dass man solche Anweisungen auch geben kann. Aber gerade bei den WissenschaftlerInnen aus Großbritannien, muss ich auch sagen, die müssen sie ja kennen. Also die müssen ja auch vielleicht mal davon gehört haben. Das heißt, bei der Anfrage muss sie eigentlich schon mit falschen Erwartungen gespielt werden. Oder muss ja irgendwie gesagt werden, wir drehen hier was anderes, weil du kannst ja nicht den Namen Kank sagen, weil dann werden die ja auch recherchiert und werden genau solche Aufnahmen ja schon mal sehen quasi und dann auch, ja, vielleicht das Interview auch gar nicht geben wollen letztendlich. Aber es ist halt für mich als jemand, der auch schon mal WissenschaftlerInnen interviewt hat, ist es einfach auch eine Genugtuung irgendwo, dass man Leute wie die auch mal solche Fragen stellen kann, weil die ja immer meistens sehr ausschweifen und sehr unverständlich antworten und dann einfach mal die dümmstmöglichen Fragen, die kindischsten Fragen diesen Leuten zu stellen, das finde ich einfach auch ja, eine absolute Genugtuung, das mal so zu sehen, dass es mal jemand sich traut irgendwo.
Absolut. Also sie lebt da auch meinen Traum. Wenn ich in der Uni sitze manchmal, denke ich mir so, Mann, ich würde so gerne solche Fragen stellen und gucken, was die Professorinnen und Professoren dazu sagen. Also es ist schon echt geil.
Ja, so war ich. Wirklich damals im Matheunterricht hatte ich im Kopf solche Fragen ungefähr wie sie. Nur, dass ich es halt ernst gemeint habe, dass ich wirklich nicht anders verstehe. Aber traut man sich da nicht zu fragen. Deswegen fühle ich, was Selma sagt.
Wir zitieren so wenig, weil es natürlich auch schwierig ist, ne, das jetzt einfach wiederzugeben. Aber zum Beispiel, ne, sie sitzt irgendwie vor einer Frau, die sich extrem mit der Musikgeschichte auskennt und sagt dann zum Beispiel, wenn es um Beethoven geht, irgendwie, wie ist Beethoven damals eigentlich auf die Lyrics gekommen von Da-da-da-dam. So. Warum hat er da Da-da-da-dam geschrieben? Was bedeutet diese Lyrics zum Beispiel? Fragt sie dann so ganz ernst diese Musikprofessorin. Und ja, so funktioniert der Humor quasi öfter, dass man einfach so super dumme Sachen sagt und dann einfach schaut, was diese Leute draus machen. Und ja, wie gesagt, ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, warum die da nicht lachen oder wie die alle so ernst bleiben können, aber am Ende macht es genau das aus. Es ist mega gut geschrieben. Es ist von vorne bis hinten komplett natürlich gescriptet und also jetzt sage ich mal, diese Moderation natürlich gescriptet und so gut gescriptet und so gut geschnitten, weil ne, die befindet sich ja wirklich an vielen Orten, die sie da thematisiert. Und das macht natürlich auch nochmal was aus, ne, dass du einfach immer was zu gucken hast. Und dann steht sie halt wirklich vor den Pyramiden oder so zum Beispiel oder so und fragt dann halt dann eben den Experten oder die Expertin für die alten Ägypter eben, warum sind die eigentlich so spitz, damit Obdachlose nicht drauf schlafen können oder so. Und zum Beispiel ist so eine Frage. Und das ist halt dann im Prinzip der Humor. Und das halt über 5 Folgen, glaube ich, 30 Minuten. Und es geht super schnell vorbei, finde ich. Also wirklich, man schaut einmal und schon ist die ganze Serie vorbei, weil es so super kurzweilig ist und es macht sehr viel Spaß. Trotzdem irgendwo aufwendig produziert und wie gesagt, ja, diese Interviews anscheinend sehr, sehr gut redaktionell eingefädelt, damit das alles so aufgeht, dieser Plan. Bin gespannt, ob es da und wie es eine zweite Staffel geben kann, weil jetzt, wo so viel Aufmerksamkeit da drauf ist, ich weiß nicht, wer als WissenschaftlerIn sich dazu jetzt noch hinreißen lässt, das nochmal zu machen, keine Ahnung.
Vielleicht unterschätzen wir die auch, vielleicht haben die auch selber Humor und finden das
ja, aber
gut.
Das würde man auch merken, wenn die es aber acten würden.
Ja,
das ist einfach dieses Überraschungselement. Ich glaube, das kann durchaus funktionieren, weil die wissen ja wahrscheinlich nicht, was jetzt im Detail gefragt wird oder wie gefragt wird.
Selbst wenn du nicht weißt, was dieses Interview jetzt genau sein wird und dann siehst du sie reinkommen. Also ich meine, das wird jetzt bestimmt auch in der WissenschaftlerInnen-Community gut angeschaut werden und jeder wird da irgendwie Scherz draus machen, irgendwie in Uni-Vorlesungen und sowas, also safe, dann weißt du doch zu 100%, worauf du dich da einlässt, wenn die da auf einmal in dein, weiß ich nicht, Labor reinspaziert, so, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob das nochmal so wiederholbar ist, aber ich lasse mich, wie gesagt, gern vom Gegenteil überzeugen. So viel auf jeden Fall zu Kunk on Earth bei Netflix, 5 Folgen, sollte man, muss man fast schon schauen. Ja, und jetzt gehen wir in ein Spiel. Und dieses Spiel ist ein neues Spiel mal wieder. Das ist unglaublich, was heute hier abgebrannt wird in dieser Folge. Ja.
Liebe Spiele.
Yeah, yeah. Liebe alle werden spielen.
Ja, und ihr werdet beim Namen jetzt gleich schon wieder schlotternde Knie bekommen, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar heißt der Titel TV Fights.
Oh Gott. Okay. Ist das eine Sache über Selma und Dennis, wenn sie über
ESC-Reden?
Generell. Ja. Dennis und ich generell. Ohne
Ach so, Anlass. Ja. Okay.
Immer.
Aber es ist tatsächlich nicht ein Zweikampf Selma versus Dennis, sondern es ist ein Zweikampf Selma versus Jana heute.
Nein.
Ihr müsst gegeneinander spielen und ich bin der Judge. In der Rolle des Judges bin ich. Ja, es wird so funktionieren. Also ich nenne euch 2 Dinge und ihr müsst euch jeweils für eines dieser Dinge entscheiden und darum kämpfen, mich davon zu überzeugen. Es geht nicht um meine Meinung bei der Beurteilung. Ich bewerte nur eure Argumente und die Person, die sich als erstes entscheidet, muss auch als erste argumentieren. Erst gibt es jeweils 30 Sekunden für euch, also jeweils, und danach nochmal jeweils 20 Sekunden. Am Ende entscheide ich, wer überzeugender argumentiert hat. Es gibt 3 Runden und das Ganze jetzt mal am Beispiel. Ich frage zum Beispiel so eine Sache wie, welcher Sender ist besser, das erste oder das ZDF? So, und jetzt, wenn Selma sagen würde, ZDF ist besser, dann müsste sie jetzt 30 Sekunden argumentieren, warum das ZDF besser ist als das erste. Danach hat Jana 30 Sekunden, um zu argumentieren, warum das erste besser ist als das ZDF. Dann hat nochmal Selma 20 Sekunden und dann hat nochmal Jana 20 Sekunden, um quasi nochmal so ein bisschen kurz darauf einzugehen, was die andere Person gerade gesagt hat. Und am Ende entscheide ich, wer den Punkt jetzt gewinnt. Das ist im Prinzip TV-Fights. Habt ihr das verstanden und habt ihr die Sendung schon verlassen? Weil ich habe jetzt gerade nichts mehr von euch gehört.
Ja, gut, du hast ja noch erklärt. Aber ich habe jetzt alles verstanden. Aber ich habe so ein bisschen Angst, weil du das Ganze bewertest.
Keine Angst. Ich werde das völlig fair bewerten und habe natürlich euch beide genau gleich lieb, muss ich natürlich sagen.
Okay.
Und deswegen kann ich da absolut reines Gewissen haben und habe da keine Favoritinnen und Favoriten. Auch
jetzt kommt die Frage, ESC, Ike,
oder Patty Gurney?
Ja, wir fangen mal an mit folgender Frage. Ich messe die Zeit währenddessen und dann geht's los. Also, ich sag dann quasi, wenn die Zeit der ersten Person vorbei ist und wenn dann quasi die andere Person loslegt.
Dann müssen wir jetzt reinrufen?
Ja, das würde ich
als Erste. Genau, also ich sage jetzt das Erste oder ZDF und dann geht's darum, wer jetzt als Erster sich zutraut oder wer als Erster eine Wahl treffen muss. Die Person muss dann auch gleich loslegen mit den 30 Sekunden.
Okay.
Also, wer ist der bessere Moderator? Kai Pflaume oder Olli Geissen?
Olli Geissen.
Okay, deine 30 Sekunden laufen.
Olli Geissen hat uns, glaube ich, durch unsere Kindheit und unsere Jugend begleitet. Er hat Talkshows moderiert. Er hat die ultimative Chartshow moderiert. Er ist einfach ein Urgestein des deutschen Fernsehens. Und ich finde, der hat einfach so eine super lockere Art an sich. Und was ich bei ihm besonders gut finde, er macht kein TikTok und er blamiert sich nicht in den sozialen Netzwerken. Also deswegen ist Oliver Geissen für mich der bessere Moderator.
Punktlandung. 30 Sekunden sind vorbei. Ja, jetzt darf Jana.
So, also Kai Pflaume ist natürlich ganz klar besser. Also das muss man eigentlich nur sagen, also kann man nur sagen, weil er hat ja diese berühmte Show Nur die Liebe zählt, hat er natürlich gemacht. Und ganz ehrlich, was gibt es Wichtigeres auf der Welt als die Liebe? Uns hat diese Show, alle haben das geguckt, wer hat das nicht geguckt, ganz ehrlich. Finde ich super wichtig. Und eben, ich finde nämlich nicht, dass er sich blamiert, sondern der ist am Zahn der Zeit, der ist an den Kids dran und die ältere Generation kennt den auch. Das heißt, eigentlich kennt, du könntest
Zeit
mal
ist
auf
abgelaufen.
Der Straße fragen.
Jetzt darf wieder Selma 20 Sekunden.
Also ich finde es ja ein bisschen kritisch, dass der an den Kids dran war. Das ist auch, ich glaube, schon strafrechtlich relevant. Ja, also klar, Liebe ist super wichtig, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass Oliver Geissen da schon die Nase vorn hat.
Okay, Jana darf nochmal.
Ja, nee, also an den Kindern dran ist natürlich nicht physisch gemeint, sondern er ist am Zahn der Zeit dran. So, der hat Connections, der kennt sie alle, der holt die alle ins Boot irgendwo. Und das sind eben alle Generationen kennen den. Und man ist mit dem aufgewachsen und die neue Generation wächst jetzt auch wieder mit ihm auf. Und ich meine, was gibt es denn da Besseres?
Damit ist die Zeit abgelaufen. Meine Bewertung ist auch abgeschlossen. Ich begründe, warum ich mich entschieden habe natürlich. Und ich entscheide mich für Jana an der Stelle. Der Grund ist einfach, du hast zwei stichhaltige Argumente serviert, auf die ich quasi eingehen kann. Einmal die Liebe natürlich, beziehungsweise die Sendung, ne? Das ist schon eine Kultsendung, plus natürlich schon dieser Generationenaspekt. Selber war ein bisschen zu ungenau mit ihrem Argument von wegen, der ist ein absolutes Urgestein, wir sind damit aufgewachsen, weil die Frage war ja, wer ist der bessere Moderator? Und da hat für mich dann Jana auch ein bisschen mehr auf dieses Moderatoren-Ding ist sie eingegangen, meiner Meinung nach. In seinem ganzen Approach ist da Kai Pflaume dann für mich eine Spur vor Olli Geissen, jetzt was eure Argumentation angeht. Und deswegen geht der Punkt für mich an Jana an der Stelle. Aber wie gesagt, alles noch drin in Runde 2. Ich bin gespannt, wie das läuft. Und zwar, wer ist besser? Bernd das Brot oder Tabaluga?
Bernd das Brot.
Okay, deine 30 Sekunden laufen.
Bernd das Brot ist, glaube ich, wirklich für unsere Generation so relatable. Das ist einfach ein deprimiertes Stück Brot, was absolut gar keinen Bock mehr aufs Leben hat, was ständig griesgrämig ist. Und ich finde, das spiegelt einfach uns auch irgendwo ja wieder. Also ich denke, dass sich alle von uns mit ihm identifizieren können. Und außerdem ist er ja befreundet mit Chili, dem Schaf oder wie das hieß. Und
mit Chili ist auch deine Zeit vorbei.
Genau.
Jana.
Okay, also Tabaluga ist natürlich besser, weil ganz klar alle 90er-Kinder, die sind mit dem aufgewachsen. Der ist ein gutes Vorbild für die Kinder, so der war mutig und so, nicht so depressiv, ein depressives Brot, fühle ich jetzt nicht so. Gleichzeitig kam dabei Peter Maffay, hat tolle Songs geschrieben dazu noch, ne? Die sind auch noch in aller Munde. Und dann gab es natürlich noch diese coole Tabaluga-Show, Live-Show mit dem Moderator, wo die am Ende über die Schollen gehen mussten, gäbe es ohne Tabaluga auch nicht, also ganz klar, Tabaluga.
30 Sekunden abgelaufen, Sam darf nochmal reagieren.
Ich wollte nur nochmal anmerken, dass wir ohne Bernd das Brot wahrscheinlich einfach nie geschlafen hätten, weil der ja in diesem Nachtprogramm von Kika lief. Und ab und zu hat er auch ganz toll gesungen. Also wer erinnert sich nicht an die vielen Lieder, die er damals gesungen hat? Ich habe die ständig im Ohr.
Ja, und damit ist deine Zeit abgelaufen, jetzt darf nochmal Jana.
Ja, Tabaluga hatte aber wichtigere Themen, ganz ehrlich, so der Tod seines Vaters und so der Umgang mit Trauer und das ist einfach, da war doch irgendwas mit dem
ja,
Vater immer, mehr. Wo die da so im Intro saßen, saß der immer mit seinem Vater und der hat immer viel über ihn geredet, das war sein Vorbild. Das heißt, da werden wichtige Sachen, einfach Dinge besprochen, die für Kinder wichtig sind und ja, die sind da einfach mit guten Lehren rausgegangen, glaube ich, aus der Sendung.
Die Zeit ist abgelaufen. Ja, harte Entscheidung jetzt für mich natürlich. Ich finde, ihr habt beide gute Argumente vorgebracht. Ja, ich finde, dass Jana ein bisschen besser argumentiert hat, warum Tabaluga quasi einfach eine bessere Figur ist. Selma ist sehr auf dieses Relatable gegangen und ich finde, dass sie Relatable ganz gut erklärt hat, aber es war halt nur ein Argument. Du hast auch noch das Musikargument gebracht. Ich finde, das hat aber Jana davor schon quasi gut gekontert, ne, mit Peter Maffay. Da ist sie deswegen ein bisschen vorne damit. Ansonsten, das Schlafargument finde ich sehr gut, weil es quasi auch noch was Aktuelles ist. Und das ergibt letztendlich für mich den Zwischenstand, dass Selma eine Spur vorne ist. Weil du hast noch ein bisschen mehr dieses Aktuell-Ding drin. Also Tabaluga, ne, Vergangenheit schon und Bernd das Brot ja immer noch Gegenwart. Deswegen, ja, für mich ein bisschen Selma vorne in dieser Runde. Ja, eine Entscheidungsrunde gibt es jetzt noch und ich bin sehr gespannt, wie die ausgeht. Die Frage lautet: Wer hat das bessere Intro? Die Gummibärenbande oder Friends?
Gummibärenbande.
Okay.
Ja, Gummibärenbande ist natürlich für die Kids. Ganz ehrlich, meine Schwester hat das immer geguckt und die ist jünger als ich. Ich habe es damals auch schon geguckt. Es war über viele Jahre für viele Kinder das TV-Programm und natürlich jedes Mal auch das Intro und jeder konnte das deswegen auswendig. Heute ist das in Remixen drin, wird auf Partys gespielt, alle singen mit und alle sind heute immer noch glücklich darüber und kriegen Endorphine und das macht einen einfach fröhlich. Besser geht's doch gar nicht.
Punktlandung wieder, 30 Sekunden vorbei und jetzt selber.
Ja, also I'll Be There For You ist natürlich eine Ode an die Freundschaft und ganz ehrlich, was wären wir ohne Freundschaft? Freundschaft ist das, was uns durch den Tag bringt, was uns durch unser Leben bringt, wenn es uns schlecht geht und genau das wird in diesem Intro-Song auch besungen. Und wie heißt die Serie? Friends. Und worum dreht sich alles? Um Freundschaft. Ich meine, es gibt einfach kein besseres Argument als die Freundschaft. Liebe und Freundschaft, die Top 2 Dinge, die zählen. Nichts ist wichtiger. Zusammen
und damit
mit der
sind
Familie
die
natürlich.
Sekunden vorbei. Und Jana darf nochmal.
Ja, Thema Freundschaft, das kommt natürlich genauso auf bei der Gummibärenbande. Die sagen auch, sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. So, das ist für mich auch Teil einer Freundschaft. Ganz klar wird das da besungen. Es geht ja da auch um Freunde. Und ich finde es auch schön, dass die Generationen wieder übergreifend sind. Der Saft bringt die Kraft. Natürlich als Kind ist das ein Saft, ne? Als Erwachsener findet man das wieder urkomisch.
Da muss ich dich abschneiden an der Stelle. Saft ist die Kraft, merken wir uns. Und jetzt noch was selber.
Ja, also ich glaube, der Satz I'll be there for you when the rain starts to pour, damit können wir uns alle sehr gut identifizieren, weil es in Deutschland ständig regnet und das Wetter wirklich scheiße ist. Und das ist, das berührt mich. Diese Zeile berührt mich einfach. Und dieses ganze Lied, das spiegelt einfach so, ja, alles wieder, was für mich so zählt und was, glaube ich, auch für ganz viele Menschen in unserem Alter zählt.
Und damit Werte, ist die Zeit werden. Vorbei. Ja, Dankeschön für diese emotionale Runde. Das war ja wirklich, es ging ja sehr deep. Also wir haben hier quasi auf beiden Seiten, wurde für die Freundschaft gekämpft und ist jetzt schwer zu bewerten tatsächlich. Ich glaube, dass es ein bisschen vielfältiger war, was eine Seite gesagt hat. Bei mir ging es bei Selma sehr stark in Richtung Freundschaft und Liebe und das hast du wiederholt und wiederholt. Und ich finde, dass Jana noch ein bisschen mehr gesagt hat, ja, das wird eben auch auf Partys gespielt, ne? Auch wieder hier. Das hat noch irgendwo eine Relevanz außerhalb der Serie. Klar, die Freundschaft hat jeder, die hat jeder genannt, ne? Die Werte sozusagen und ja, die Metaebene in diesen Songs. Aber für mich hat Jana ein bisschen das bessere Argument gebracht, dass es eben ja ein Kultklassiker ist noch mehr und eben auch in der Popkultur angekommen ist bei Friends. Klar, der Inhalt. Aber man hätte noch vielleicht ein bisschen mehr auf die Optik oder ne, eingehen können. Warum ist das vielleicht ein bisschen wertiger und so? Aber für mich, Jana, ein Tick vorne. Tut mir leid, Selma.
Ist okay. Also ich habe ja gesagt, Freundschaft ist alles, was zählt. Und das ist jetzt auch alles, was für mich zählt.
Ja, wir sind immer noch Freunde, oder?
Dennis, wir sind natürlich immer noch Freunde.
Außer es geht um ESC.
Genau, da vergesse ich das kurz. Aber ich möchte natürlich Jana beglückwünschen für diesen Sieg, für diesen wohlverdienten Sieg.
Habe ich gewonnen? Ich habe ein Spiel gewonnen? Ich habe ein Spiel von Dennis gewonnen? Wie geht das denn?
Ja, siehst du mal.
Das ist mir ja noch nie passiert.
Ja.
Ich gewinne normalerweise nicht mal, wenn ich gegen keinen spiele. Einfach nur so, dann verliere ich trotzdem.
Ja, herzlichen Glückwunsch natürlich von allen, auch aus der Spieleredaktion, die sich das ja in monatelanger Entwicklungsarbeit ausgedacht haben, dieses Format. Ich bin mir sicher, das sehen wir nochmal. Es hat auch Spaß gemacht, oder nicht?
Absolut.
Das fand ich auch cool.
Ja, und ich muss nichts vorbereiten oder nur wenig. Das ist auch sehr gut. Also freuen wir uns alle. Ein großer Gewinn für alle. Jetzt würde ich sagen, apropos für alle, Fernsehen für alle, kann man auch abonnieren bei Apple Podcasts und bei Spotify. Da kann man natürlich auch 5 Sterne geben, was man tunlichst machen sollte, auf jeden Fall. Außerdem kann man euch abonnieren bei Twitter unter @marsiana, ne? Stimmt. Mhm. Und @selmuggel, oder? Das ist immer noch dein aktueller Twitter-Handle.
Das ist korrekt.
Und unter dem Handle findet man dich auch bei Hogwarts Legacy oder nicht? Oder?
Das weiß ich noch nicht.
Okay.
Je nachdem, ob Twitter mit Mistgabeln auf mich zuläuft.
Okay, einfach mal im verbotenen Wald suchen, da findet man es ja immer vermutlich. Ansonsten kann man auch mich natürlich überall abonnieren, Twitter, Instagram, TikTok, überall, @DennisDerDödel, das macht Spaß für die ganze Familie, ist es auch was, setzt euch doch auch mal einfach mal zu 5 vor TikTok und bestaunt, was der Onkel da zu bieten hat. So, Jetzt sage ich dir aber Danke an euch fürs Dabeisein, für diese, Markus Lanz würde sagen, sehr lebhafte Runde.
Danke auch.
Ja, danke euch auch.
Ja, nächste Woche dann wahrscheinlich mehr zum Dschungelcamp Rewatch 2011. Vielleicht auch ein bisschen Are You The One, vielleicht auch ein bisschen Make Love, Fake Love. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir feiern jetzt erstmal unsere Freundschaft.
I'll be there for you.